ARD.
In Mainz sitzt Luca nach 3 Verhandlungstagen im Büro der Richterin. Die hat ihm gerade ein Angebot gemacht. Entweder er geht in den Jugendknast oder er verlässt das Bundesland und fängt ein neues Leben an. Unter strengen Bedingungen, weit weg von seiner Heimat.
Dann haben wir uns halt angeguckt in der Situation, meine Eltern, mein Anwalt und ich.
Luca muss nicht lange überlegen.
Das war sofort klar, dass ich, also Knast schwer draufgegangen. Ich hätte es nicht geschafft.
In den nächsten Monaten muss Luca Sozialstunden ableisten und mittels Drogentest nachweisen, dass er clean ist. Und noch eine Maßnahme muss Luca machen, eine, die ihn verändern wird.
Das erste Training fing halt so an, dass wir alle in einem Raum waren.
Luca muss ein Anti-Aggressionstraining machen. Einmal die Woche soll er üben, mit seiner Wut klarzukommen. Auf und neben dem Fußballplatz. Und deswegen sitzt er jetzt mit 9 anderen jugendlichen Straftätern in so einem kahlen Übungsraum.
Die haben uns da erstmal in Reihe und Glied aufstellen lassen und dann gab es halt eine Ansage von Stefan.
Stefan, das ist einer der Anti-Aggressionstrainer. Der ist eine richtige Kante und redet wie so ein Offizier. Und trotzdem kann Luca den Kurs erstmal nicht ernst nehmen.
Hä? Was mache ich hier so? Also ich bin irgendwie fehl am Platz und dann kommt der Nächste und sagt, ich habe einem mit der Autotür, habe ich einem den Kopf zertrümmert.
Aber nach ein paar Wochen im Kurs merkt Luca, dass sich etwas in ihm verändert. Vor allem nach dieser einen Übung, wo er im Raum auf- und ablaufen soll und dabei gefilmt wird.
Als ich das erste Mal gesehen habe, quasi aus der dritten Person, wie ich auf andere wirke, hat es bei mir Klick gemacht.
Was hast du denn gesehen auf der Kamera?
Wie provokant aggressiv ich auf die Menschen zulaufe. Und alleine das hat schon genug Leute getriggert, dass ich überhaupt in Situationen reinkam.
Luca versteht zum ersten Mal, wie er auf andere wirkt. Und in diesem Anti-Gewalt-Training gehen die Trainer ganz anders mit ihm um, als er es sonst gewohnt ist.
Und mir kam so viel Verständnis entgegen. Und mir wurde das erste Mal erklärt, dass ich kein schlechter Mensch bin, sondern dass ich schlechte Entscheidungen getroffen habe.
Ihr hört Spielabbruch. Das ist Folge 3. Game Changer. Ich bin Hubertus Koch.
Und ich bin Yusuf Mirsad. Und wir fragen uns, was geht ab im deutschen Amateurfußball?
Oder besser gesagt, im Männer-Amateurfußball. Woher kommt so viel Gewalt? In einem Sport, den wir alle lieben und der doch eigentlich verbinden soll.
In dieser Folge schauen wir uns an, was nach Stress auf dem Platz passiert, wenn die Schlägerei vorbei und der Krankenwagen abgefahren ist. Was passiert mit den Tätern und mit den Opfern?
Und was tun eigentlich die Verantwortlichen? Alle 4 Folgen von Spielabbruch findet ihr schon jetzt in der App der ARD Audiothek. Du bist kein schlechter Mensch. Du hast nur schlechte Entscheidungen getroffen. Dieser Satz bleibt bei Luca hängen. Und im Anti-Aggressionstraining lernt er auch, wie er runterkommt, ohne auszurasten.
Das erste Mal, dass mir ein Mann gesagt hat, der für mich ein Mann war, es ist vollkommen okay, dass du weinst. Und es ist nichts Schlimmes. Und du musst dich überhaupt nicht dafür schämen.
Und das ist ein Gamechanger für Luca. Er, der sonst immer aggressiv reagiert und zuschlägt, hört zum ersten Mal, dass ein Mann auch andere Gefühle als Wut haben darf und andere Reaktionen als Gewalt zeigen kann.
Das waren die ersten, die es kapiert haben, dass ich eher traurig und verletzt bin als aggressiv.
Also Luca schafft es auf jeden Fall durch das Anti-Aggressionstraining besser mit seiner Wut umzugehen. Und das ist ja die erste Maßnahme, die bei ihm jetzt irgendwas bringt. Und die kommt nicht vom Verein und die kommt auch nicht vom Verband.
Wieso muss er das erst jetzt machen? Also das hätte doch safe vielen Menschen und vor allem auch ihm selbst geholfen, wenn er das einfach früher gemacht hätte. Hat das keiner erkannt?
Und genau das habe ich jemanden gefragt, der es wissen muss.
Julian, hallo.
Moin Julian, Hubertus Koch ist dran.
Hallo.
Hi.
Julian war von der E- bis zur B-Jugend Lukas Trainer. Insgesamt ist er seit 20 Jahren im Amateurfußball aktiv. Und hat vom Spielfeldrand immer wieder gesehen, wie Luca ausgerastet ist. Immer dann, wenn er beleidigt wurde. Und das war oft.
Und es war beim Luca
Luca am Anfang immer so, der wurde natürlich erstmal wegen seiner Hautfarbe beschimpft und wir haben ihn dann komplett geschützt als Verein. Wir standen auch hinter ihm als Verein, haben nochmal Aufklärungen gemacht, haben im Sportverein Aufklärungen gemacht. Wir haben ein roses Flyer hängen schon seit Jahren gegen Rassismus, was ja beim Fußball eigentlich mittlerweile eigentlich Standard so ist.
Also der Verein hat schon versucht, was zu machen.
Klar, aber sowas wie Anti-Aggressionstraining, das gab's halt nicht. Und da frage ich mich schon, warum da nicht mehr in Richtung Präventionsarbeit passiert, auch vereinseitig.
Natürlich muss der Verein sich darum kümmern, aber wo sollen die Vereine diese Grundideen herhaben? Du kannst nicht von einem Amateurtrainer, der das in seiner Freizeit macht, oder auch ein Jugendlicher, eine F-Jugend, eine Bambini oder eine E-Jugend macht, kann man nicht erwarten, dass er sowas kann und dass er dann noch irgendwie noch zu Schulungen fährt. Finde ich das ein bisschen vom DFB oder vom Südwestdeutschen Fußballverband so ein bisschen sich herausgezogen und so, ja, macht ihr mal, wenn was ist, könnt ihr euch ja melden. Also da finde ich die Verantwortung zu wenig vom DFB, die müssten da einfach aktiver werden.
Also ziemlich eindeutig, Lukas alter Trainer, immerhin Amateurfußball-Urgestein, wünscht sich mehr Support von oben in die Vereine rein.
Ja, ich verstehe ich auch voll. Den Vereinen gehen ja eh die Ehrenamtlichen aus. Die sind froh, wenn die irgendwen finden, der sich da dreimal die Woche auf den Platz stellt.
Und was die von oben dazu sagen, das werden wir natürlich später noch nachfragen. Luca zieht jedenfalls alle Maßnahmen vom Gericht durch. Die Sozialstunden, die Drogentests und vor allem das Anti-Aggressionstraining. Das hat er nach 4 Monaten abgeschlossen und muss dann noch eine Sache tun. Er soll das Bundesland verlassen.
Und dann war klar, ey, ich habe Verwandtschaft in Ostdeutschland und dann bin ich dahin.
Luca zieht nach Erfurt und fängt mit 17 Jahren wieder mal von vorne an und ist wieder mal der Außenseiter.
Du bist erstmal den ganzen Tag alleine, weißt nicht wirklich, was du zu tun hast. Und das war, ich bin aufgefallen wie ein bunter Hund, also es war wirklich brutal.
Erfurt im Jahr 2012. Als schwarzer Mann sticht Luca raus und ihm schlägt jede Menge Rassismus entgegen. Aber nach einem Jahr hat er ein paar Leute kennengelernt, die Freunde für ihn werden. Den Umständen entsprechend läuft es also ganz gut. Nur eine Sache, die fehlt noch irgendwie.
Ich wollte kicken einfach nochmal. Wollte nochmal 1, 2, 3 Tore schießen, mich selber nochmal irgendwo beweisen.
Also meldet sich Luca bei einem Verein an, bei der Kreisligamannschaft von Lokomotive Erfurt. Sein Anti-Aggressionstraining ist über ein Jahr her. Er geht wieder zweimal die Woche ins Training, am Wochenende ist Spiel. Fast wie früher. Aber was dann passiert auf dem Fußballplatz in Erfurt, das wissen wir schon.
Hat der Erste, hat der Nächste eine gefangen, der Nächste und der Nächste. Ich bin auf die alle losgegangen, es war mir scheißegal.
Dieser Spielabbruch in Erfurt, bei dem Luca alle auf dem Platz verprügelt, der passiert schon bei einem der ersten Spiele mit seiner neuen Mannschaft. Kurzer Recap, Lukas eigener Torwart beleidigt ihn rassistisch und Luca rastet völlig aus. Startet eine Massenschlägerei mit der eigenen Mannschaft. Er schafft einfach gar nicht, seine Wut zu kontrollieren.
Wenn dann irgendwann so eine 1,90 Meter Kante auf dich zugelaufen kommt mit Klatze und dir halt versucht zu erklären, dass du ein bist, dann hast du halt keine Wahl.
Dann hast du halt keine Wahl. Ich finde, in dieser Aussage steckt ganz, ganz viel drin. Erstmal, also wer bin ich überhaupt? Also Luca, einem schwarzen Mann zu erzählen, wie er sich zu verhalten hat. Und dass er sich besonnen zu verhalten hat, wenn er rassistisch beleidigt wird, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie sich das anfühlt. Also vielleicht würde ich auch ausrasten, also ich will jetzt hier nicht zu moralpredigend daherreden.
Ja, ich weiß auch nicht, also das geht auf jeden Fall gar nicht, jemanden die N-Bombe zu droppen. Ich finde, da fängt schon der Fehler an.
Da fängt schon der Fehler an, da ist eigentlich schon vorbei. Nur jetzt ist ja die Sache, er hatte ja dieses Anti-Aggressionstraining gemacht, er hatte ja selber die Hoffnung, dass er seine Wut kontrollieren kann und dass er gar nicht mehr so reagieren will selber. Tut es dann aber trotzdem, und das zeigt ja eigentlich auch schon, dass es mit so einem Anti-Gewalt-Training nicht abgehakt ist, dieses Gewaltthema, und wie vielschichtig das ist und dieses ganze Thema Gewalt im Amateurfußball sehr so einfach nicht zu lösen ist mit einem Kursus, den man einmal anbietet und dann ist alles wieder gut und alle pießig miteinander.
Ja, weil die Probleme einfach viel zu tief gehen, ne? Ich meine, hier, du hast jetzt Gewalterfahrung, Rassismus, Vorstellung von Männlichkeit, das ist alles in Kombination mit den ganzen Emotionen im Fußball ein einziger Brainfuck. Und da mittendrin steckt auch immer noch jemand, den wir aus Folge 1 kennen.
Was? What the fuck?
Ihr wisst schon, das ist der Schiri, der bei einem Spiel in Bremen auf einmal zu Boden geht, weil ein Spieler ihm heftig in den Rücken tritt. Davon hat er mir auch ein Video gezeigt. Nach diesem Spielabbruch im Herbst 2023 liegt Anzal im Krankenhaus. Er hat fette Prellungen am Rücken und kann nicht richtig laufen.
Ich war am Anfang sauer, dass man sich als erwachsener Mensch sich so aufregen kann und sich nicht zusammenreißen kann und dann alles dann auf den Schiedsrichter rauslässt.
Er kann ein paar Tage nicht arbeiten und eins ist für ihn sofort klar.
Anzeigen, ja direkt, da ist auch kein Ermessen.
Er zeigt den Spieler bei der Polizei an. Der Typ soll spüren, dass das nicht okay war, findet Anzahl. Und dann, nur ein paar Tage nach dem Spielabbruch?
Ich glaube, ich war in der Berufsschule und da habe ich den Anruf bekommen.
Anzahl geht ran. Da ist ein Typ dran, den er erstmal nicht erkennt.
Er hat sich erstmal vorgestellt, der wäre vom Vorstand und der würde sich gerne mit mir treffen.
Also der Vorstand von Empfandena, dem Verein, bei dem der Typ gespielt hat, der Anzahl getreten hat.
Also natürlich, also man rechnet damit, ne, dass jemand sich entschuldigt, wenn er sagt, okay, ich bin vom Vorstand.
Also, Anza denkt, er bekommt jetzt eine Entschuldigung, aber der Typ sagt was ganz anderes.
Wenn ich das möchte, dann können wir uns noch treffen und da wird mir so ein Schmerzensgeld ausgeben. Und dann mach keine Anzeige und so, der will mich ja bestechen.
Hubi, hättest du angenommen?
Ich muss gerade an den CEO-Track denken, bitte keine Anzeige machen. Ich hätte nicht angenommen.
Ansar? Natürlich auch nicht. Der Bruder ist ein sehr gerader Typ.
Da will ich sagen, nee, das geht nicht. Ich habe dann daraufhin das Gespräch beendet.
Ansar legt direkt auf. Dieser Anruf dauert nicht mal eine Minute.
Also das war respektlos. Sowas geht gar nicht. Ja? Stell dir mal vor, ich hau dich auf die Schnauze. Am nächsten Tag komme ich zu dir und sage mal, ja, geh nicht zur Polizei. Ich gebe dir Geld. So. Ist das für dich akzeptabel?
Es kommt drauf an, wie viel Geld ich bekomme.
Also bist du käuflich. Ja gut, ich war nicht käuflich, ja.
Das Krasseste ist, später kriegt er raus, der Typ am Telefon war gar nicht der Vorstand. Der hat nur so getan. Das war in Wirklichkeit der Spieler, der ihn umgetreten hat. Und dann, eine Woche nach dem ersten Anruf, kriegt Anzahl noch einen Anruf.
Da war wirklich jemand vom Vorstand. Wollte sich dann auch wirklich entschuldigen. Ich habe gesagt, nein, letztes Mal habt ihr versucht, mich zu bestechen. So, möchte diese Entschuldigung nicht annehmen.
Für Anzahl sind diese Anrufe ein Schlag ins Gesicht.
Also in dem Moment war ich enttäuscht, ja. Ich war enttäuscht, so warum Menschen einfach auf gut Deutsch gesagt nichts in der Birne haben.
Diese ganze Story hat Anzahl schon mal erzählt. Nämlich vom Bremer Sportgericht. Ungefähr 2 Monate, nachdem es passiert ist. Anzahl ist nervös. Er hat sich extra ein Hemd dafür angezogen.
Ich habe versucht, so locker zu bleiben, entspannter zu bleiben und keinen Blickkontakt zu dem anderen Kollege haben.
Der andere Kollege, also der Täter, der ihn bestechen wollte, der entschuldigt sich am Ende bei Anzahl. Also er sagt, tut mir leid. Und das Sportgericht entscheidet, 4 Jahre Sperre. Und das ist für so eine Sperre richtig heftig.
Das ist die höchste Strafe im Bremer Fußballverband, die bisher ausgesprochen wurde. Ein Spieler war noch nie 4 Jahre gesperrt.
Also, immerhin eine harte Strafe für den Täter. Und der Verband trifft auch noch eine Entscheidung. Er schickt ab jetzt keine Schiris mehr zu den Spielen von Empfandena, also der Mannschaft vom Täter.
Also praktisch vom Verband verordneter Schiedsrichterboykott. Ist interessant, weil so in der Art war das in Berlin auch mal bei Derimspor Berlin. Da haben dann aber die Schiedsrichter von sich aus gesagt, wir gehen zu diesem Verein nicht mehr hin und wir pfeifen da nicht mehr. Ist für mich ehrlich gesagt ein ziemlicher Beleg für die Hilflosigkeit, mit diesem Thema umzugehen. Weil zu sagen, ich gehe da einfach nicht mehr hin, ja gut, dadurch ändert sich ja nichts.
Klar, der Verband will seine Schiris schützen. Aber macht sowas die Gewalt nicht eigentlich noch schlimmer? Anzahl macht nach seinem Spielabbruch damals erstmal Pause. Als er aus dem Krankenhaus nach Hause kommt, kann er immer noch nicht richtig laufen. Er hat noch Prellungen am Rücken und an der Hüfte. Anzahl versucht erstmal, die restlichen Spiele der Hinrunde abzugeben. Er fühlt sich noch nicht bereit.
Also die ersten 2 Wochen ging es mir nicht so gut. Damals meine Freundin hat auch gesagt, wie wäre es mit damit aufzuhören? Das kann auch mal anders ausgehen für dich.
Anzahl ist jetzt der mit dem schlimmen Spielabbruch. Und das ist ihm unangenehm. Seine Schiri-Kollegen sprechen ihn damals die ganze Zeit darauf an. Und dann melden sich auch noch Leute vom Bremer Fußballverband bei Anzahl, fragen ihn, ob er reden will oder vielleicht sogar Therapie braucht.
Dann habe alles abgelehnt. Ich brauchte das nicht zu dem Moment. Ich verarbeite die Dinge für mich selber alleine ab.
Du bist Batman.
Batman, ja.
Im Interview mit Anzahl lache ich das so ein bisschen auf cool weg. Aber irgendwie macht mich das auch ein bisschen nachdenklich. Weil eigentlich ist das ja ein super Angebot vom Verband.
Ja, aber er braucht das natürlich nicht, denn er ist ein Mann und er ist stark und er kann alles alleine.
Ja, ich glaube, wir sind ja auch hier wieder beim Thema Erziehung. So, wie hast du deine Vaterrollen vorher gesehen? So, mein Vater zum Beispiel, wenn er krank ist oder irgendwas passt ihm nicht, auch wenn er müde ist, er geht immer zur Arbeit, er lässt es sich nicht anmerken. Und wenn ich dann irgendwann sage, ey, ich bin zu müde, um aufzustehen oder ich habe Schmerzen, sagt der Digga, sei mein Mann. Ich glaube, das kommt halt auch drauf an, aus welcher Generation du kommst. Mein Vater war Flüchtling und er hatte keine Zeit, Schmerzen zu haben, zu schlafen oder so weiter und so fort, weil er musste halt eine Familie ernähren.
Und wenn Ansa seit nicht mal 9 Jahren in Deutschland ist und ganz andere Struggles hatte, dann ist ja für ihn wahrscheinlich die Frage, hey, brauchst du jetzt Therapie oder nicht? Ist ja so, Digga, ich habe schon ganz anderes durch. Natürlich brauche ich das nicht. Ich mache alles alleine, das habe ich so gelernt und viele Männer haben das so gelernt. Also eigentlich nur konsequent, aber ja, oft kann man auch mal Hilfe annehmen.
Ansas Freundin und seine Eltern, die machen sich damals echt Sorgen um ihn.
Ja, war nicht so schön zu hören, aber dann irgendwann nach 2 Wochen, wo ich dann zu Hause war, klar, du machst es weiter.
Ansa will nicht, dass dieser eine aggressive Spieler ihm den Fußball kaputt macht. Er will zurück auf den Platz. Seine Spiele in der Hinrunde hatte er eigentlich abgegeben. Aber dieses eine kurz vor der Winterpause will irgendwie niemand haben. Und Ansa wäre nicht Ansa, wenn er nicht seiner Pflicht nachkommen würde und natürlich hingeht und pfeift. Es ist November. Der Tritt in den Rücken ist 6 Wochen her. Und jetzt ist Ansa wieder back. Also, so mäßig.
Das hat sich so fremd angefühlt.
Als Ansa auf dem Kunstrasenplatz das Spiel anpfeift, merkt er schon, dass was nicht stimmt. Er ist nervös. Auf einmal ist er nicht mehr der Schiri, der die Leine in der Hand hat. Er ist wieder der schüchterne Typ vom Anfang, der seine Ansagen so richtig overthinkt.
Mein Auftreten war nicht so selbstbewusst und war nicht das, was ich eigentlich immer war, so bei einem Spiel.
Ansa merkt, es ist zu früh. Er ist noch nicht bereit. Und währenddessen geht es bei diesem Spiel auch noch echt um etwas. Eine der beiden Mannschaften könnte Wintermeister werden. Also, die werden nach der Hinrunde Tabellenerster. Und deshalb wollen die natürlich unbedingt gewinnen. Aber gewinnen wird dieses Spiel dann niemand. Es endet kurz vor Abpfiff. Mit einem Zweikampf an der Seitenlinie.
Es ist Winter, Kunstrasenplätze sind
rutschig.
Spieler ist bei einem Zweikampf ist er so schlecht zum Boden gekommen.
Bam! Einer der Spieler knallt richtig heftig auf den Platz, auf den Rücken.
Der ist auch so gelandet wie ich.
So wie Ansa ein paar Wochen vorher, als er auf einmal am Boden liegt und dieser Spieler auf ihn eintritt. Und jetzt läuft vor Ansas Augen schon wieder der gleiche Film ab. Er unterbricht das Spiel und wartet auf den Krankenwagen.
Hab dann gehört, so okay, der Krankenwagen reicht nicht, weil es so schlimm bei ihm aussah.
Und deshalb kommt ein Hubschrauber. Und jetzt bricht Ansa das Spiel ab. Er schaut zu, wie der Hubschrauber auf dem Rasen landet, auf dem er gerade noch das Spiel gepfiffen hat. Wo diesmal ein anderer mit Schmerzfazett im Gesicht auf dem Platz liegt. Und er denkt, shit man, das hätte auch ich sein können. Am nächsten Tag ist Ansa krankgeschrieben. Er weiß, dass es diesmal ein Unfall war, dass der nichts mit ihm zu tun hatte. Aber es fühlt sich trotzdem so an.
Jetzt pfeifst du schon wieder ein Spiel und direkt danach wieder einen Spielabbruch. So, ich denke, was denken sich die Leute so? Wurde er verflucht oder so?
Ansa versucht, nicht mehr an den Spielabbruch zu denken. Nicht an den letzten und erst recht nicht an den, bei dem er verletzt wurde. Aber das klappt nicht.
Kennst du das so, wenn du so im Bett liegst so, und dann nicht schlafen kannst? Und dann denkst du dir so viel nach, so
Zum ersten Mal in seiner Schiri-Karriere denkt Ansa ernsthaft drüber nach, ob er aufhören will. Vielleicht will er einfach kein Schiri mehr sein. Nicht unter diesen Umständen. Ich finde, daran merkt man aber auch, wie das im Amateurfußball so abgeht. Ne? Du hast da halt einen Schiedsrichter, der ambitioniert ist, engagiert, der möchte was erreichen und ist richtig motiviert. Und wegen so einer unnötigen Scheiße hört er dann vielleicht sogar auf. Stell dir das mal vor.
Ja, und vor allem ist Ansa ja nicht der Einzige dieser Art. Also ich habe ja in der Recherche mit einigen Leuten gesprochen, nicht nur Schiedsrichter, sondern auch Trainer, Vorstände und so weiter. Also all die Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen, die so einen Verein am Laufen halten, davon gibt es einige, die sagen, auf dieses Grundrauschen von Gewalt habe ich keinen Bock. Ich habe keinen Bock, da jeden Samstag zu stehen und dann gibt es irgendwie Palaver. Ich höre auf mit Training und mache mehr mit meiner Familie. Bin ich besser drauf am Ende des Tages.
Und das kann es halt echt nicht sein. Also wir können uns das nicht leisten, die Leute zu verlieren, die hier alles am Laufen halten.
Ja, und die Frage ist ja vor allem, warum wird da nicht mehr getan, damit eben das nicht passiert?
www.dfb.de So, was haben wir? Männer, Frauen, mehr Fußball über Unnachhaltigkeit, Karriere, Fanshop, Ticket, Fanclub, Fußballkarriere.
Wir haben uns auf die Suche nach den Verantwortlichen gemacht und ich sag's mal so, die zu finden war gar nicht so leicht.
Nee, Presse, Leute, Presse, Presseportal. In Kürze verfügbar. Das Presseportal befindet sich nach dem Relaunch noch im Aufbau. Und nu, Leute?
Aber eigentlich müssten wir hier jetzt an der richtigen Adresse sein.
Impressum. info@dfb.
Beim DFB, dem größten Player von allen.
Na gut, info@dfb. Also eigentlich immer, wenn ich an info@ schreibe, ist immer ein schlechtes Zeichen.
Während wir auf Antwort warten, schauen wir uns mal um auf der Seite vom DFB und da finden wir was, das uns irgendwie wundert. Also wir haben hier die Pressemitteilung auf dfb.de und die sagt, die Richtung stimmt, Schiris melden Rückgang der Gewalt.
Da frage ich mich halt auch so, warum machen wir diesen Podcast, wenn die Gewalt sowieso zurückgeht?
Also das passt ja gar nicht zu dem, was wir irgendwie rausgefunden haben. Der DFB schreibt dort, dass die Zahl der Spielabbrüche leicht gesunken ist, auf um die 900 in der Saison 2023-24. Bei rund 1,5 Millionen Amateurspielen klingt das ja erstmal super wenig.
Aber wir haben nach unserer Recherche jetzt nicht gerade das Gefühl, dass alles irgendwie besser wird. Also haben wir uns mal angeschaut, wo diese Zahlen eigentlich herkommen. Und zwar sind sie aus einem Bericht, den der DFB jedes Jahr rausbringt. Das Lagebild Amateurfußball. Und wir haben auch eine Person gefunden, die sich damit echt gut auskennt.
Das, was da erhoben wird, ist nicht falsch, aber es ist eben nur ein kleiner Ausschnitt.
Sagt die Frau, die das Lagebild im Auftrag des DFB mitentwickelt hat. Darf ich vorstellen?
Mein Name ist Tanja Fester. Ich beschäftige mich jetzt seit mehr als 10 Jahren mit Gewalt und Diskriminierung im Fußball. Also ich habe in meiner Jugend selbst gespielt, war dann aber davon betroffen, dass es keine Mädchenmannschaften gab.
Mittlerweile ist sie Kriminologin für Fußballthemen. Auch in Zusammenarbeit mit dem DFB himself. Und sie sagt über das Lagebild,
also es bildet nur das Meldeverhalten der Schiris ab und ich muss mir eben auch genau angucken, wie nah ist es denn an der Realität.
Das Ding ist halt, im Lagebild tauchen nur die Gewaltvorfälle auf, die auch gemeldet wurden. Und es gibt ja gar nicht bei allen Spielen einen fertigen Spielbericht oder überhaupt einen Schiedsrichter. Weil entweder niemand Bock hat oder die Landesverbände halt keine Schiedsrichter mehr zu bestimmten Vereinen schicken. Wie ja zum Beispiel auch in Ansars Fall. Und wenn niemand da ist, gibt es natürlich auch keinen Bericht für das so-called Lagebild.
Also, wir wollen ja rausfinden, wieso der DFB nicht mehr tut gegen die Gewalt auf dem Platz. Und es sieht ein bisschen so aus, als wäre ein Teil der Antwort, weil die das Problem gar nicht erkennen. Oder zumindest das Ausmaß des Problems.
Trotzdem, es ist jetzt auch nicht so, als würde der DFB überhaupt nichts tun gegen die Gewalt, außer ab und zu mal ein Lagebild zu veröffentlichen.
Das sogenannte neue Stopp-Konzept. Hast du davon schon gehört?
Ja, klar.
Ja, das ist ja dieses schöne Spielstopp-Prinzip im Sinne von, der Schiri merkt, es wird hitzig, da bahnt sich was an, das könnte eskalieren. Dann pfeift er, überkreuzt die Handgelenke über dem Kopf und zeigt so einen Spielstopp an und unterbricht das Spiel. Sagt, alle mal locker bleiben, nochmal einen Schluck trinken und dann spielen wir weiter.
Also mit anderen Worten, das ist so der kleine Cousin vom Spielerbruch.
Der ganz, ganz glitzekleine Cousin, aber klingt für mich eigentlich erstmal nach einer guten Idee. Und seit kurzem gibt es noch eine andere Regel. Die kennt man schon aus der Bundesliga, die gilt aber auch bei den Amateuren. Captain's Speech, die Kapitänsregel. Nur noch der Captain darf mit dem Schiri reden. Wie läuft das bei euch?
Ganz ehrlich, es ist jeder redet mit dem Schiri, aber bei so längeren Diskussionen, sage ich mal, so richtigen Ansagen und so, dann muss der Kapitän hin. Ne?
Ja,
so.
Ja, ich finde das jetzt in der jüngsten Vergangenheit auch schon anders. Dass früher eher so Horden auf den Schiri dann immer zugerannt sind, so 4-5 Leute und den übelst bearbeitet haben. Die Bilder hast du ja eigentlich schon nicht mehr und das finde ich auch gut.
Hat deutlich abgenommen. Aber jetzt bei uns im Amateursport nehme ich das nicht unbedingt so wahr, dass die Schiris auch selber drauf achten, weil ich meine, okay, das sind ja auch so viele Hobby-Schiris im Amateurfußball. Die sind auch froh, wenn die einfach mal da sind, ihr Geld bekommen und dann achten die nicht unbedingt auf diese Captain's Speech.
Stoppkonzept und Kapitänsregel sind schon mal gute Ideen. Aber ob die auch im Amateurfußball direkt viel bewirken, ich würde mal sagen, das muss man abwarten.
Und das sind ja auch beides Maßnahmen, die ganz klar den Schiri schützen. Aber was ist mit Spielern wie Luca, die auf dem Platz immer wieder ausrasten? Was ist mit Prävention? Hat der DFB da auch einen Plan?
Also da hat sich der DFB auch schon Gedanken gemacht. Zum Beispiel gibt es seit ein paar Jahren eine Anlaufstelle in jedem der Landes- bzw. Regionalverbände, an die sich die Vereine wenden können, wenn es Probleme gibt mit Gewalt und Diskriminierung. Also bei den Spielen, aber auch bei Sachen, die halt nicht im Spielbericht auftauchen. Und jetzt haben wir bei den Landesverbänden mal nachgefragt, wie das so läuft. Und da gibt es echt einige, die sagen, das läuft, wir fühlen uns hier gut aufgestellt, tipptopp, alles gut.
Aber das kommt halt bei den Vereinen nicht automatisch an. Also wir haben ja schon von Lukas, altem Trainer, gehört, der sich wünscht, dass die Verbände da auch mal ein bisschen aktiver auf die Vereine zugehen, weißt du?
Was mich allerdings noch am meisten alarmiert hat, war die Antwort von einem der Landesverbände, nämlich von dem aus Sachsen. Und die haben uns nämlich erklärt, wie diese Anlaufstelle bei denen ganz genau aufgestellt ist. Denn diese Stelle ist im Grunde ein Mensch, eine 40-Stunden-Stelle, und der ist zuständig für Gewalt- und Antidiskriminierungsfragen und Gewaltprävention und so weiter für über 900 Vereine und in der Saison über 60.000 Spiele.
Boah, niemals.
Doch. Also
eine Person ist verantwortlich für so viele Spieler, für so viele Probleme. Der muss doch überladen sein, das geht doch gar nicht.
Ja, also er schrieb auch, dass er sich natürlich, dass er, finde ich geil formuliert, seine Erfahrung zeigt, dass dies für eine Person mit 40 Stunden zu wenig ist.
Ja, you don't say, bro.
Ja, you don't say.
Also, wir hätten da jetzt schon noch ein paar Fragen. Ist das echt alles, was der große DFB tun kann für die 7 Millionen Menschen, die unter seinem Dach Fußball spielen?
Und mittlerweile haben wir eine E-Mail bekommen. Vom DFB. Eine, mit der wir so überhaupt nicht gerechnet haben. So, jetzt wurde hier die E-Mail beantwortet vom DFB auf unsere Interviewanfrage. Und hier heißt es, liebe Redaktion, Herr Zimmermann wäre auch bereit, nach Bremen zu kommen. Er würde um 10.05 Uhr von Frankfurt fliegen und wäre um 11 Uhr in Bremen. Mit herzlichen Gruß, Steffen Simon. Also wir haben den DFB gefragt, können wir bitte zu euch kommen und den einen Verantwortlichen, einen Präsidenten oder Vizepräsidenten sprechen, um über die Probleme im Amateurfußball zu reden. Wir wollen die natürlich konfrontieren und sagen, hey Leute, eure Maßnahmen, bringt das eigentlich was oder wie sieht's aus? Und jetzt kommt die Antwort. Also das kann ich ja gerade gar nicht glauben.
Das war die dritte Folge von Spielabbruch. Alle 4 Folgen findet ihr ab sofort in der ARD Audiothek. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt die Folge doch gerne mal euren Friends und eurer Fam und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Ich bin Yusuf Mirsad.
Ich bin Hubertus Koch. Autorin Pamina Rosenthal. Redaktion Lea Utz und Jean-Luc Pignon. Musik und Sounddesign Marcel Becker-Neu.
Spielabbruch ist eine Koproduktion von Radio Bremen und dem BR Story Team 2025. Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt, auch in Sachen Nachrichten, dann empfehlen wir euch noch einen anderen Podcast.
0630 heißt der, weil er jeden Morgen ab 6.30 Uhr online ist. In circa 20 Minuten gibt es da Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Aber die werden nicht einfach steif vorgelesen, sondern die Hosts sprechen so, wie ihnen der Mund gewachsen ist. Und dabei wird es manchmal persönlich, manchmal witzig, manchmal emotional. Also eigentlich fast wie einer dieser Laber-Podcasts, die ihr vielleicht kennt, nur dass es um Politik, Gesellschaft und solche Themen geht. Und dass man sich als HörerIn auch Themen wünschen kann oder zu Themen seine Meinung sagen kann. Den Link zum 6.30 Podcast packen wir euch in die Folgenbeschreibung.